Einen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem zweiten Bibellesen mit Gewinn in diesem Jahr 2025. Das zweite Mal schon heute hier an diesem Ort im Bonhoefferhaus. Die Sonne geht auch pünktlich unter, damit niemand mehr geblendet wird. Also bis wir dann soweit sind mit den Folien, ist die Sonne untergegangen. Dieses Jahr das Thema, wenn die Kraft Gottes wirksam wird. Damit beschäftigen wir uns dieses ganze Jahr. Wollen durch das Johannesevangelium gehen und da ganz speziell die Zeichen und Wunder Jesu anschauen, genau betrachten. Wir werden nicht alle schaffen, aber 6 Stück zumindest davon wollen wir uns näher anschauen. Der Apostel Paulus hat mal gesagt, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, schreibt er an die Kolosser. Ja? Und das wollen wir auch heute Abend tun. 2 Einheiten, wenn man das mal so nennen will, 2 Einheiten, wo wir ganz intensiv einsteigen wollen, das Wort Gottes näher hineintauchen und vor allen Dingen zu sehen, was bringt es mir, was bringt es uns. Wir wollen es lesen, das Wort Gottes mit Gewinn für unser Leben. Das ist die Absicht der ganzen Veranstaltung. Und damit das gelingt, möchte ich am Anfang beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns heute Abend wieder zusammenführst in deine Gegenwart und uns dein Wort wieder aufschließen möchtest. Und so bitten wir dich, dass du diesen Raum füllst mit deiner Herrlichkeit, dass dein Heiliger Geist wirkt und uns dein Wort lebendig werden lässt. Du schenkst Erkenntnis, du gibst Weisheit, auch beim Sprechen. Du führst und leitest durch deinen Heiligen Geist. Und darum bitten wir dich auch an diesem Abend. Segne einen jeden, der hier ist, lass es auch zur Freude und zur Erbauung eines jeden dienen. Wir geben dir, Jesus Christus, als unserem Herrn die Ehre. Amen. Und so haben wir viel vor heute Abend auch wieder. Und deshalb, Thomas, starte gleich.
Ja, ich starte zeitversetzt. Das erste Mal Bibellesen mit Gewinn dem Johannesevangelium, zur Kraft Gottes, die erlebbar wird, in den Zeichen und Wundern, die da berichtet sind, war ich ja nicht zugegen. Und der Jens hat den ersten Abend alleine bestritten. Ich liefere jetzt sozusagen ein Stück noch nach, so ein bisschen Einleitung zum Johannesevangelium. Wir machen es ganz ähnlich wie letztes Jahr. Da hatten wir ja die Bergpredigt und ich habe so immer abschnittweise die Bergpredigt mit euch durchgelesen und ein paar Gedanken dazu weitergegeben. Und der Jens hat dann speziell zu den Abschnitten, die ich aus der Bergpredigt behandelt habe, dann ein Gleichnis dazu gefügt. Und das Gleichnis dann ausgelegt. So ähnlich soll es jetzt auch mit dem Zeichen und Wunder im Johannesevangelium laufen. 6 davon werden heute in diesem Jahr behandelt. Das ist schon eine ganze Menge, denn es gibt eigentlich nur 7. Also von daher. Wende 8. Ja, okay. Aber die Zahl 7 ist so schön bei Johannes. Es gibt 7 Gewinnworte. Also die Zahl 7 ist für Johannes schon wichtig. Lass uns mal bei den 7. Okay, und ich werde so die Zwischentexte ein bisschen anschauen, sodass wir also wirklich einen Durchmarsch oder einen Durchgang durch das Johannes-Evangelium in etwa haben werden, wenn das Jahr zu Ende ist, eben speziell an den Wunder und Zeichen eines Evangeliums aufgehängt oder davon uns leiden lassen. Wieder darf man gerne starten, die Präsentation. Das Johannes-Evangelium ist der 4. Evangelist. 4 Evangelien haben wir in unserer Bibel, in unserem Neuen Testament. Und der 4. Evangelist, der läuft schon ein bisschen in einer eigenen Spur. Die ersten 3 Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas, nennt man auch die Synoptiker, Synoptik. Also da kann man zusammenschauen und da kann man merken, dass da vieles ganz ähnlich aufgebaut ist, ganz ähnlich erzählt wird. Der Johannes, der folgt einer ganz anderen Spur. Also der ist wirklich besonders. Rate ich euch, lest einmal ein anderes Evangelium, dann werdet ihr sehen, das Johannesevangelium hat einen ganz anderen Aufbau, eine ganz andere Vorstellung von dem Lebensweg Jesu. Dem Johannes ist der Adler als Symboltier zugeordnet. Das findet ihr manchmal in Kirchen auf Kanzeln abgebildet. Die vier Evangelisten haben verschiedene Symbole. Das hat mit einer Stelle aus der Offenbarung des Johannes, also der Johannes hat nicht nur das Evangelium geschrieben, sondern auch die drei Johannesbriefe und auch die Offenbarung des Johannes. Da kommt es im vierten Kapitel vor, dass vor dem Thron Gottes Engel herumfliegen, Tiere mit sechs Flügeln und Augen hinten und vorne. Und die eine Gestalt sah aus wie ein Engel, die nächste wie ein Löwe, dann wie ein Stier und schließlich auch wie ein Adler. Und das hat man dann so auf das Wort Gottes gedeutet, das um den Thron Gottes herum ist, das Evangelium, die gute Nachricht von der Erlösung, und hat es dann den vier Evangelisten zugeordnet. Der Adler ist ein Tier, wie wir wissen, das sehr genau sehen kann. Also aus 100 Meter Entfernung in der Luft wird die Maus ausfindig gemacht und dann kommt der Adler im Sturzflug runter und schnappt sie sich. So ähnlich hat man auch das Johannesevangelium verstanden. Es sind scharfsinnige Gedanken, die im Johannesevangelium zum Ausdruck gebracht werden, und der Adler steht sozusagen für diese Scharfsinnigkeit, die Johannes zum Ausdruck bringt. Ich zeige euch in der nächsten Folie einfach mal den Aufbau von dem Johannesevangelium, und da sieht man, dass es eigentlich zwei große Teile hat. Es geht bei Johannes um die Offenbarung Gottes unter uns Menschen. Durch seinen Sohn Jesus hat er sich gezeigt, und seine Wunder und Zeichen bestätigen diese Offenbarung Gottes unter uns. In einer langen Einleitung, die ganz wichtig ist und auf die ich dann am Ende nochmal zu sprechen kommen will, wird klargelegt, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist und hat uns Gott gezeigt, seine Herrlichkeit, seine Güte, seine Gnade. Gnade und Wahrheit sind zwei ganz wichtige Hauptbegriffe im Johannesevangelium. Und diese Offenbarung, die läuft vor der Welt, vor aller Augen, wird die Herrlichkeit Jesu bekannt gemacht. Kapitel 2 bis 12, da sind auch die Wunder drin in diesem Bereich. Da werden Zeichen gesetzt, wie Jesus aller Welt bekannt gemacht werden kann. Und dann gibt es aber auch noch einen Bereich, wo sich der Johannes speziell um die Jünger, um die Jesusleute, um die Glaubenden kümmert. Auch denen soll die Herrlichkeit Jesu bekannt gemacht werden. Und wenn wir von der Aufteilung der Kapitel reinschauen, dann beginnt es mit dem letzten Mal. Bei den Synoptikern ist es das Abendmahl, aber Johannes berichtet kein Abendmahl, sondern er berichtet uns die Fußwaschung. Und dann beginnt der Leidensweg Jesu und die Passion. Und in diese letzten Tage Jesu in Jerusalem sind große Reden eingearbeitet, die Abschiedsreden Jesu. Da wendet sich Jesus hauptsächlich an seine Jünger. Wenn wir das Johannesevangelium insgesamt lesen, dann fällt uns auf, dass es da eine ganz eigenartige Sprache gibt. Es tauchen manche Worte immer wieder auf, und dann merkt man, dass diese Worte auch wichtig sind und dem Johannes viel bedeuten. Es wird zunächst mal deutlich, dass das sehr meditativ ausgedrückt ist, was Johannes berichtet. Kreisend, meditativ, immer ähnliche Gedanken. Es geht um das Leben, es geht um die Liebe und die Sendung des Sohnes in diese Welt. Es geht um den Glauben, es geht um das Erkennen von Jesus. Es geht ums Bleiben im Glauben. Leitbegriffe sind die Welt, der Kosmos, oder aus dem Griechischen genommen das Wort, der Logos. Und man merkt auch, dass der Johannes immer wieder so Gegensätze aufspannt. Licht und Finsternis. Die Finsternis hat es nicht ergriffen, obwohl das Licht in die Welt gekommen ist. Ich bin das Licht der Welt, sieh mich hin, Worte. Wahrheit und Lüge, Tod und Leben, oben und unten, Gott, Welt, Fleisch, Geist, das wechselt ständig in der Begrifflichkeit, um so zum Ausdruck zu bringen, dass der Glaube eine Scheidung bedeutet, eine Trennung in dieser Welt, eine Entscheidung. Und eines der zentralen Worte ist der Johannes 5, Vers 24, da ist sozusagen zusammengefasst, was der Johannes bei seinen Lesern erreichen will. Da sagt Jesus einmal: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer meine Worte hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das will Johannes den Leuten bewusst machen, klar machen. Dafür will er werben, dass wir auf die Worte Jesu hören. Deshalb sind auch die Predigten, die Redeanteile im Johannes-Evangelium sehr breit vorhanden. Auf die Worte Jesu hören, das sind Worte des Lebens. Worte, die zum ewigen Leben führen. Und das Gericht wird nicht verschwiegen, aber der Glaube an Jesus, der rettet aus dem Gericht. Und man ist jetzt schon, präsentisch ist ja wirklich jetzt schon hindurchgedrungen vom Tod zum Leben, wenn man an Jesus glaubt. Das ist sozusagen die Zielperspektive, die der Johannes einnimmt. Und dabei konzentriert er sich voll und ganz auf Jesus. Bisschen theologisch ausgedrückt, drei Stufen Christologie als Bildungsschema. Also diese drei Stufen sind, Jesus ist schon vor Schöpfung der Welt bei Gott, er ist mit Gott eins, aber dann kommt er in unsere Welt, Weihnachten, und er wird am Schluss wieder in die Welt Gottes aufgenommen und erhöht. Und diese Jesus-Geschichte, diese Jesus-Bewegung in unserer Welt, die wird im gesamten Johannes-Evangelium so als Gliederungsschema hergenommen, um das zum Ausdruck zu bringen, was uns Jesus bedeutet. Weihnachten, also das Kommen in diese Welt, ganz wichtig, obwohl Weihnachten als Geschichte nicht vorkommt. Und ich behaupte, es kommt eben doch vor. Eigentlich ist das ganze Johannes-Evangelium eine Weihnachtsgeschichte. Da steht man ganz allein mit dieser Position und Meinung, aber ich erkläre es euch dann schon noch. Es gibt ein ganz großes Missverständnis, das den Johannes-Evangelium anhaftet, und das hat auch tatsächlich mit Weihnachten zu tun. Man hat nämlich gemeint, aufgrund dieser sprachlichen Besonderheit, die das Johannes-Evangelium aufweist, dass da eben viel mit der Tiefes vorhanden ist und dieser Dualismus, Licht, Finsternis, Gegensatzpaare und so weiter, hat man gedacht, das Johannes-Evangelium, das ist fast wie eine philosophische Darlegung der Jesus-Geschichte. Das ist geistlich zu verstehen. Das hat ganz wenig historischen Gehalt, sondern da wird über Jesus reflektiert. Das ist sozusagen eine erste theologische Ausarbeitung des Evangeliums. Und der das als erstes vorgetragen hat, war ein berühmter Theologe, Clemens von Alexandrien. Er lebte um 200 nach Christus, also ziemlich bald nachdem Jesus über unsere Welt ging und Kreuz und Auferstehung geschehen sind. Er ist noch relativ nahe dran, denn die ältesten Schriften im Neuen Testament, die sind so um das Jahrhundert entstanden, also ungefähr 100 Jahre später, kann man schon sagen, dass es noch recht nah dran ist an den Ursprungsereignissen. In der Clemens von Alexandrien hat in Alexandrien gelehrt, heute würde man sagen, war Professor an der Universität dort. Das war eine hochberühmte, hochbekannte Ausbildungsstelle. Universitäten leihen sich eigentlich von Alexandrien ab. Und dort hat man christliche Theologie schon betrieben. Aber man hat es gemacht, indem man die Philosophie der Antike aufgenommen hat und viel griechisches philosophisches Wissen mit hineingebracht hat. Und jetzt schreibt der Johannes natürlich ganz am Anfang: Im Anfang war das Wort en arche e logos. Da kommt dieser Begriff, dieser griechische Begriff logos vor. Man hat dann diese ganzen Überlegungen, die in Alexandrien betrieben worden ist, die Logos-Theologie genannt, weil man genau dieses griechische Denken vom Logos aufgenommen hat. Also die Welt ist göttlich durchwaltet, sie hat so einen philosophischen Hintergrund, und man muss alles vergeistigt denken. Und genau diese Position bringt Clemens von Alexandrien zum Ausdruck. Und er sagt, die ersten drei Evangelisten, ja, die haben Fakten des Wirkens Jesu geschildert. Da stehen wir auf guten Tatsachenboden, aber Johannes hat nur die geistliche Seite von dem Wirken Jesu zur Darstellung bringen wollen. Da findet man gar nichts Historisches. Und interessanterweise ist genau diese Position durch die Jahrhunderte hindurch gewandert, sodass bis heute Theologen behaupten, ja, Johannes, das ist geistlich zu verstehen. Der historische Wert ist ganz gering. Ich habe darunter vier Gegenpositionen geschrieben. Das Johannesevangelium, wenn du es liest, und das sage ich auch, begleitend zu dir lesen mit dir, das Johannesevangelium kursorisch mit durchzulesen. Es hat ebenso viele Fakten und Einzelheiten wie die Synoptiker. Also wenn man das, die Rechnung aufmacht, was ist historisch berichtet, historisch sind Namen, Zeiten, Geschehnisse, die dann halt auch historisch verhaftet sind. Das ist bei Johannes genauso häufig der Fall und er ist oft sogar noch viel genauer als die anderen drei Evangelien. Johannes berichtet von einer dreijährigen Wirksamkeit Jesu und gibt ganz genau die Jerusalem-Besuche an, wann Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem gewesen ist. Die anderen Evangelisten, die beschreiben so den Weg Jesu in einem Zug, der geht von Galiläa weg und wandert zur Richtung Jerusalem auf seine Passion zu. Und da ist alles sozusagen in einem einzigen Wanderbogen hineingefasst, während der Johannes sehr genau historisch berichtet, dass die Wirksamkeit von Jesus 3 Jahre umfasst hat. Das haben wir nur im Johannesevangelium. Also unser Bild von Jesus wird historisch eigentlich von Johannes geprägt. Und er berichtet genau, wo Jesus jeweils gewesen ist, an welcher Stelle sich welches Ereignis zugetragen hat. Man kann die Reiserouten von Jesus auf der Landkarte ganz genau nachverfolgen. Also genaueste historische Details werden uns genannt. Und Johannes outet sich als auch Augenzeuge. Er hat genaue Kenntnis von Jerusalem. Das werden wir merken bei dem Wunder am Deich Bethesda. Da ist erst vor einigen Jahren eine sensationelle Ausgrabung gemacht worden und man hat festgestellt, dass das, was im Johannesevangelium berichtet ist über diese Art, ganz genau mit den Ausgrabungen, mit den archäologischen Funden übereingestimmt hat. Der Richterstuhl des Pilatus weiß ja ganz genau, wo der zu finden war. Wenn man die Passionsgeschichte durchsieht, dann ist die Verortung der Ereignisse, wo der Prozess Jesu stattgefunden hat, bei Johannes am genauesten berichtet. Also von diesem Missverständnis muss ich auf jeden Fall schnell freimachen. Johannes ist historisch viel interessanter, als viele glauben wollen, und er ist vielleicht sogar der am deutlich historisch arbeitende Evangelist. Wenn wir nochmal die anderen Evangelien dem Verhältnis zum Johannes gegenüberstellen, dann wird schon deutlich, dass Johannes viele sogenannte Sondergutstellen hat, die die anderen Evangelisten eben nicht berichten. Ich habe sie mal aufgelistet. Das erste Zeichen, das erste Wunder im Hochzeit zu Kana war beim ersten Mal gewinnendes Thema. Aber darüber hinaus das Gespräch mit Nikodemus, die Frau in Samarien am Jakobsbrunnen, der Heilung am Deich Bethesda von dem Mann, der 38 Jahre krank liegt, dann Jesus und seine Brüder, der Heilung des Blindgeborenen, Aufwärmung des Lazarus, ganz berühmte, bekannte Geschichte, wichtige Geschichte für die Auferstehung und Auferweckung. Ja, die Fußwaschung, auch ein Bericht, den es nur bei Johannes gibt. Jetzt kann man nicht sagen, ja, das ist ja ein Beweis dafür, dass Johannes so ganz eigene Spur verfolgt, ganz viele Berichte, die die anderen überhaupt nicht erwähnen. Trotzdem gibt es auch eine stattliche Anzahl von gemeinsamen Perikopen, unter anderem auch die Heilung des königlichen Beamtensohns, der königlichen Beamte, die Heilung, das werden wir dann heute genauer nach Johannes hören, das zweite Wunder, das im Johannes-Evangelium berichtet ist. Einfach nur mal so als Eindruck, es gibt zwar viel Sondergut, aber es gibt auch ganz viel gemeinsame Perikopen. Was sind eigentlich die Unterschiede? Die klaren Unterschiede, ich habe es schon genannt, Johannes konzentriert sich auf Jerusalem. Der Messias in Jerusalem. Und das ist hier ganz wichtig. Johannes zeigt uns, dass Jesus der Heiland ist, der in Jerusalem vor den Mauern der Stadt stirbt am Kreuz, der für uns das Passahlamm geworden ist. Deshalb sind auch die Feste Passa und das Laubhüttenfest ganz wichtig, werden mehrfach berichtet. Es gibt drei Passafeste, drei Jahre Wirksamkeit, auf die Johannes ganz besonders hinweist. Und auch die Laubhüttenfeste haben eine große Bedeutung. Wenn man die Feste Israels genauer anschaut, dann sind es ja Wallfahrtsfeste. Da waren viele Juden in der Stadt. Man konnte das Fest ja nur feiern, wenn man das auch mit einem Opfergang im Tempel verbunden hat. Und am Passafest wird Jesus gekreuzigt, wird für uns das Passalamm. Und der Johannes führt da den Bogen von der Geschichte Israels in die Geschichte unseres Glaubens hinein, in unseren christlichen Glauben, ins Evangelium. Und beim Laubhüttenfest ist es genauso. Nach jüdischer Vorstellung kommt der Messias am Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest ist sozusagen das Fest der Feste. Am achten Tag, wenn das Laubhüttenfest vollendet ist, kommt der Messias. Das ist also die feste Überzeugung. Und ich meine, man kann aus dem Johannesevangelium tatsächlich den historischen Termin der Geburt von Jesus herausfinden. Und zwar aufgrund der Berichte über seine Besuche beim Laubhüttenfest. Der Messias kommt, und ich meine, wie gesagt, man kann das historisch festmachen am Laubhüttenfest, und er wird auch wiederkommen zum Laubhüttenfest. Das ist also die feste Überzeugung, die mit dem jüdischen Verständnis vom Laubhüttenfest zusammenhängt. Es gibt mindestens 4 Jerusalem-Aufenthalte. Es können auch mehr gewesen sein. Jesus wandert im Land umher in seiner 3-jährigen Wirksamkeit zwischen Galiläa und Jerusalem. 4-mal ist es deutlich benannt, dass Jesus in Jerusalem war. Gegenüber den Darstellungen von Markus, Lukas und Matthäus ist das Wirken Jesu auf Galiläa stärker begrenzt und bezogen. Also alle Geschichten, die um den See Genezareth stattfinden, da ist man bei den anderen 3 Evangelisten sehr viel besser aufgehoben. Und letztendlich haben wir so den Eindruck, es wäre eine einjährige Wirksamkeit, wenn man diese anderen Evangelisten liest. Aber wie gesagt, Johannes ist da sicherlich historisch genauer und wir können von 3 Jahren Wirksamkeit von Jesus ausgehen. Ja, Eingliederungsschema in unserem Johannesevangelium wären sicherlich die Zeichen und Wunder, und da sind wir ja auch darauf rausgegangen, Jens und ich, die Zeichen und Wunder mal genauer anzuschauen. Also nach meiner Erzählung habe ich jetzt mal 7. Wasser und Wein, König und Beamtensohn, das haben wir heute vor. Dann geht es weiter mit der Heilungsgelegenheit am Deich Bethesda, das Speisungswunder mit der Brotvermehrung. Jesus geht auf dem See. Ein Blindgeborener wird geheilt und schließlich noch, bevor der Passionsweg von Jesus beginnt, die Auferweckung des Lazarus. Und wenn man dieses Gliederungsschema hernimmt, die Zeichen Wunder, dann stellt man fest, dass zwischen diesen Zeichen und Wundern auch viele Reden von Jesus stehen, Predigten. Und die Zeichen und Wunder, die sind letztendlich dazu da, damit das, was jetzt passiert ist, dass das auch irgendwie eingeordnet werden kann von denen, die es miterlebt haben. Und es gibt deshalb längere Reden, längere Predigten von Jesus, wo die Ich-Bin-Worte auch eine große Rolle spielen. Wiedergeburt ist ein wichtiges Thema. Wie komme ich zu einem neuen Leben? Letztendlich ist das das gleiche Thema der Frau am Jakobsbrunnen in Sichar. Dann bei der Heilung am Deich Bethesda geht es um die Vollmacht von Jesus. Aus welcher Vollmacht macht er das eigentlich, dass er Menschen gesund macht? Und ihr merkt, diese Reden haben immer auch damit zu tun, Jesus, das ist der Messias. Das soll den Leuten klar gemacht werden. Die Brotvermehrung, wer kann Menschen satt machen, wer kann sie auf ewig satt machen? Der gute Hirte, ja und dann, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und schließlich ein ganz großer Abschnitt dann, die Schlussrede, die Reden an die Jünger, dass sie im Glauben durchhalten sollen, dass sie bestehen sollen, bleiben sollen, wie es Johannes ausdrückt. Dieser Struktur wollen wir folgen, wenn wir jetzt Bibel lesen mit Gewinn in den nächsten Monaten haben in diesem Jahr. Aber man könnte auch nochmal eine ganz andere Struktur durch das Johannesevangelium legen. Und das habe ich hier noch einmal zum Ausdruck gebracht, nämlich anhand der Feste. Ich habe schon gesagt, dass das Passafest und das Laubhüttenfest ganz wichtige Feste für Johannes sind. Denn an diesen Festen, da hängt die Sendung von Jesus in diese Welt. Da offenbart sich Gott als Heiland, als Erlöser, als Retter. Das geht im Passafest durch das Opfer von Jesus und im Laubhüttenfest, da geht es um das Kommen von Jesus, um die Sendung des Sohnes in diese Welt. Einfach nur nochmal aufgeschlüsselt, nach den Kapitelvorgaben, das sieht man also, dass man tatsächlich drei Passafeste auch mit Jahreszahlen festmachen kann, Jahr 29, 30 und 31, 32, Entschuldigung, ein Drei-Jahres-Zusammenhang wird hier deutlich. Damit bin ich einfach mal so durch das Johannesevangelium hindurchgegangen, damit man einfach mal den Eindruck hat, wie ist das überhaupt zusammengestellt, aufgebaut, was ist dem Johannes da wichtig. Und am Ende gibt es ein hochinteressantes Schlusswort, das eigentlich nochmal bestätigt, dass der Johannes sehr genau, sehr historisch berichtet, keineswegs einfach nur vergeistigte Darstellungen und Reden haben will. Denn da sagt Johannes selber, dies ist der Jünger, also es kommt vorher ein Hinweis auf Petrus und Johannes, und Johannes redet dann von sich selber, das ist der Jünger, der dies alles aufgeschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Also da zeigt sich, dass sich Johannes ganz bewusst beschränkt. Er beschränkt sich bewusst auf diese 7 oder 8 Zeichen und Wunder, die er berichtet. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, also wenn man das alles, was Jesus getan und gesagt hat, alles zur Darstellung bringen wollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben werden. Das sind zwei Verse aus dem Johannesevangelium, die meistens unbeachtet bleiben, ganz am Schluss, als er fertig ist und alles dargestellt hat, was er selber miterlebt hat, da sagt er, also ich habe noch ganz viel weggelassen. Das können wir gar nicht alles aufschreiben, was wir mit Jesus erlebt und erfahren haben. Aber das hier, das ist das Entscheidende, das Wichtige, so kann man ihn als Messias erkennen und erleben. Der Jens hat also das letzte Mal schon das erste Wunder behandelt, die Hochzeit zu Kana in Kapitel 2. Davor kommt aber das hochberühmte Kapitel 1 und da will ich noch einmal kurz den Blick drauf richten, denn das wird in Zukunft meine Aufgabe sein, denke ich, dass ich so die Zwischentexte des Johannesevangeliums mit uns anschaue und der Jens dann eben die Zeichen Wunder. Hochberühmter Beginn, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. 5 Verse, wo schon ganz viel anklingt, was dem Johannes wichtig ist. Im Anfang war das Wort, der Logos. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Griechen haben gemeint, na, das ist philosophisch zu denken. Mit Logos ist Erkenntnis gemeint, da ist alles gemeint, was man so denken kann und philosophisch und so weiter. Aber Johannes war Jude. Johannes war ein rechtschaffener Israelit. Und er hatte natürlich seine hebräische Bibel im Kopf, als er geschrieben hat. Und wie hat Gott die Welt gemacht? Und Gott sprach, es wäre Licht, das Wort, da war. Also wenn Gott spricht, dann steht es da. weil das Wort ist selbstwirksam, das haben wir oft mal gesagt. Wenn Gott spricht, dann geschieht es. Und genau dieser Gedanke, den greift der Johannes auf. Es ist also eine vollkommen hebräische Vorstellung. Im Anfang war das Wort war bei Gott, Gott war das Wort, Schöpfung. Es geht los sozusagen mit Schöpfung 2.0. Die erste Schöpfung, die hat der Mensch an die Wand gefahren und jetzt setzt Gott nochmal neu ein. Er sendet seinen Sohn in diese Welt und er spricht neu in dieser Offenbarung seines Sohnes. Im Anfang war das Wort. Und dann wird ganz knapp schon zusammengefasst, diese neue Schöpfung, die macht Licht in einer ganz finsteren Welt, aber die Finsternis hat es gar nicht gemerkt und auch die Menschen in dieser Welt haben dieses Licht nicht aufgenommen. Die finale Aufnahme, die Hingabe macht Gottes Kinder zu werden. Also man muss das gesamte Vorwort eigentlich im Zusammenhang nochmal lesen, auch dazu ermutige ich, dass man es tut. Da ist schon ganz viel drin, was dem Johannes wichtig ist und was von der Sendung von Jesus in diese Welt zu sagen ist. Vers 14 ist dann ein häufiges Bibelwort, das mit dem Weihnachtsevangelium in Verbindung gebracht wird. Und das Wort war Fleisch, war Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist Weihnachten. Die Offenbarung Gottes in dieser Welt, seine Herrlichkeit kommt hinein in unsere dunkle Welt und breitet sich aus. Weihnachten heißt historisch, Gott kommt in diese Welt, wird in dieser Welt geboren. Er kommt in Bethlehem zur Welt. Wir haben da die Vorstellung, dass er in einem Stall geboren wird. Das steht bei den Evangelisten zwar auch nicht da. Er ist in Bethlehem geboren, vermutlich in einer Karawanserei, kurz vor Bethlehem. Das kann man historisch aus anderen Quellen entnehmen. Und interessanterweise gebraucht hier der Johannes das Wort Wohnen. Das Wort der Mensch und wohnt unter uns, zeltet unter uns, Laubhüttenfest. Also zum Laubhüttenfest war eine große Zeltstelle angelegt, außerhalb von Jerusalem. In Jerusalem hat man das Laubhüttenfest gefeiert und man hat es auch gefeiert, nämlich verschiedene Opfergänge und so weiter. Da haben nicht alle Platz gefunden in Jerusalem. Deshalb hat man um Jerusalem, und da war der Gürtel um Bethlehem auch mit dabei, Zeltstelle aufgebaut. Die Karawanserei um Bethlehem waren da auch mit beteiligt, dass sie die Menschen untergebracht hat. Und zur Zeit, als Jesus geboren wurde, gab es auch noch eine große Volkszählung. Das heißt, dass da kein Platz in der Herberge war, kann man sich durchaus vorstellen. Ungefähr 100.000 Festpilger beim Passa, beim Laubhüttenfest. Das hat die Kapazitäten der Stadt Jerusalem gesprengt. Gott zeltet unter uns. Bei Johannes kommt es öfter vor und ist immer wieder ein Hinweis auf das Laubhüttenfest. Geburt Jesu und Laubhüttenfest gehört bei Johannes zusammen. Wenn man die Offenbarung des Johannes hineinschaut, siehe da, die Hütte Gottes unter den Menschen, ist das gleiche Wort für Zelt oder für Hütte. Also die Behausung, die leicht weggenommen werden kann. Eine Bruchbude kann man auch damit in Verbindung bringen. Also das, was die Geburt Jesu in Bethlehem im Stall bei den Synoptikern bedeutet. Letzter Blick noch. Noch einmal auf den Aufbau. Ich habe am Anfang ja gesagt, Jesus ist im Fokus von Johannes, was er für uns getan hat. Er ist der Heiland, der Messias, der Christus, das gleiche Wort, nur griechisch ausgedrückt. Und genau diese Botschaft legt sich so im ganzen Evangelium hindurch, von Anfang an, von der Schöpfung über Weihnachten. Weihnachten ist sozusagen die Erniedrigung Gottes in diese Welt hinein und am Ende wird Jesus erhöht am Kreuz. Auch ganz interessante Gedanke, den wir bei Johannes hauptsächlich haben. Er wird am Kreuz erhöht und er tritt als Hohepriester auf. hohepriesterliches Gebet setzen, dass ihr merkt, wie stark ein historisches Denken bei Johannes da ist und auch ein sehr stark vom jüdischen Glauben her geprägtes Denken. Glaubhüttenfest, Passafest, hohepriesterliches Amt, in das Jesus sich einfügt. Jetzt habe ich, glaube ich, aufgeschlossen zum Jens, zum Kapitel 2, Hochzeit zu Kana. Aber jetzt enteilt er mir dann nach der Pause schon wieder, gell? Und wird sich dann mit Kapitel 4 beschäftigen. Und dann versuche ich halt das nächste Mal wieder den Anschluss zu gewinnen. Aber jetzt machen wir erst einmal ein bisschen Pause. Wie viele Minuten? 5 Minuten, sagt Jens. 5 Minuten reichen.